Hallo zusammen, Boris hier. Bevor es losgeht, möchte ich euch noch auf ein spannendes Unternehmen hinweisen, das den BVL-Podcast unterstützt, und zwar Metro Logistics. Den Großhändler Metro kennt ihr sicherlich alle. Und Metro Logistics war ursprünglich ein Metro-Konzerndienstleister, ist aber seit 2020 als eigenständiger Kontraktlogistiker am deutschen Markt aktiv. Der Fokus liegt natürlich auf der Lebensmittelbranche, aber auch für Logistikdienstleister, Automobilindustrie, Händler, E-Commerce-Händler und Hersteller aus verschiedenen Branchen, die verfügbare Lagerfläche suchen, kann Metro Logistics der perfekte Partner sein. Im Multi-User-Warehouse in Mahl gibt zum Beispiel verfügbare Lagerkapazitäten mit mehreren Temperaturzonen. Und Metro Logistics übernimmt für euch die komplette Logistikabwicklung, sprich Beschaffung, Lagerung, Cross-Docking, Kommissionierung und Distribution an B2B- oder B2C-Kunden für Lebensmittel mit unterschiedlichen Temperaturanforderungen und Non-Food-Waren. Nachhaltigkeit liegt im Logistikzentrum in Mahl besonders im Fokus. Dort befindet sich sogar Deutschlands größte Solaraufdachanlage mit 43.000 installierten Photovoltaikmodulen. Von der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen wurde das Multi-User-Warehouse in Mahl sogar mit dem Gütesiegel Gold ausgezeichnet. Zentral gelegen ist das Ganze auch noch und es gibt eine Schienenanbindung für die Abwicklung von Containern über die Anbindung mit dem Rhein-Ruhr-Terminal in Duisburg. Also, es lohnt sich auf alle Fälle mal vorbeizuschauen unter www.metrologistics.de. Metro-logistics.de. Hallo und herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und heute werfen wir einen Blick hinter die Kulissen der Logistik eines deutschen E-Commerce-Unternehmens, das weltweit führend ist im Bereich Super-High-End-Luxusmarken im Fashion- und Lifestyle-Segment. Mytheresa heißt das Unternehmen aus München, das entsprechend betuchte Kunden in aller Welt mit Luxusartikeln versorgt. Die Logistik spielt bei Mytheresa eine fundamentale Rolle, denn die anspruchsvolle Kundschaft aus Los Angeles, New York, Dubai oder Shanghai, die zum Teil fünfstellige Beträge jährlich für Mode von Mytheresa ausgibt, erwartet ein einzigartiges Kundenerlebnis. Wie genau die Logistik funktioniert, die dieses Kundenerlebnis möglich macht, das erklären uns heute Sebastian Dietzmann, der CEO von Mytheresa, und Jutta Merck, Mitglied des Bereichsvorstandes bei DHL Express. Ich wünsche euch viel Spaß. Hallo Jutta, hallo Sebastian, herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Schön, dass ihr dabei seid.
Guten Morgen, grüß dich Boris.
Hallo Boris.
Ich möchte heute mit euch über ein super spannendes Thema sprechen. Und zwar geht es heute um die Logistik, die ein ganz besonderes Kundenerlebnis im E-Commerce möglich machen soll. Nämlich das Kundenerlebnis für Luxusgüter, die bestellt werden bei Mytheresa. Und ich bin aufmerksam geworden auf das Thema auf dem Handelslogistikkongress in Köln. Auf der LOG 2024. Da wart ihr beide auf der Bühne, habt ihr präsentiert, eure Partnerschaft und dieses Projekt. Und ich musste eingestehen, der Name Mytheresa war mir nicht wirklich geläufig. Was wahrscheinlich daran liegt, dass ich nicht unmittelbar an die Zielgruppe von euch falle. Das werden wir gleich noch erklären, warum das der Fall ist. Aber ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben, dass ich doch nochmal irgendwann Teil eurer Zielgruppe werden kann. Ist vielleicht so ein bisschen als ein kleines Nischenthema zu verstehen, aber es finde ich fast so ein bisschen an manchen Stellen exotisch und deshalb interessant. Aber ohne die Zuhörenden weiter auf die Folter zu spannen, Sebastian, führ uns mal ganz kurz ein, was macht Mytheresa und vor allem nimm uns mal mit so in die kleine Zeitreise, wie das Ganze begann. Das ist eine super interessante Story von einer kleinen Boutique in München, aber da weißt du noch mehr drüber zu berichten.
Ja, genau. Tatsächlich sind unsere Wurzeln in einer kleinen Boutique, die 1987 bereits in der Münchner Innenstadt gegründet wurde. Zu dem Zeitpunkt war es eine der ersten Multibrand-Boutiquen in Deutschland, die überhaupt Zugang zu internationalen Luxusmarken hatten. Also Prada beispielsweise war zu dem Zeitpunkt nur bei Theresa. Das war der Name, der ursprüngliche Name der Boutique, erhältlich. Und über die Jahre haben wir dann natürlich nicht nur sehr, sehr vertrauensvolle und enge Beziehungen zu den Lieferanten aufbauen können, sondern auch eine Kundschaft in ganz Deutschland oder vielleicht auch sogar über die deutschen Grenzen hinaus dort begrüßen dürfen. Und die haben immer wieder mal gefragt, Mensch, sag mal, könnt ihr mir die Produkte nicht dann auch nach Düsseldorf oder nach Hamburg mal schicken ausnahmsweise, weil ich schaff's jetzt nicht, nach München zu kommen. Und da ist eigentlich tatsächlich ganz hemdsärmlich draus entstanden, dass 2006 dann Mytheresa online ging. Anfangs ausschließlich in deutscher und englischer Sprache. Wir haben dann zwischen 2012 und bis etwa 2018 noch 6 weitere Sprachen hinzugefügt. Also haben tatsächlich das Webangebot globalisiert. Ja, das sind also wirklich alle großen Sprachen abgedeckt, auch mit einem lokalisierten Erlebnis, was lokale Zahlarten angeht und so weiter, sodass wir eben bis 2018 dann tatsächlich mit unserem ursprünglichen Angebot, was Damenmode ausschließlich war, ein weltweites Angebot geschaffen. Und dann haben wir in den Jahren zwischen 2018 und 2022 noch weitere Kategorien hinzugefügt. Wir haben dann zunächst einmal Kindermode noch angeboten. Lag natürlich nahe, dass unsere bestehenden Kunden auch daran Interesse haben würden. Dann kam Herrenmode. Und dann haben wir das Ganze noch abgerundet vor 2 Jahren, indem wir die sogenannte Life-Category gelauncht haben. Das sind also vornehmlich Home-Accessories. Vielleicht ein weiterer Meilenstein, der noch ganz interessant ist. 2021 hatten wir dann das Debüt an der New Yorker Börse. Und insofern haben wir dann jetzt nicht nur eine globale Kundschaft, sondern empfinden uns auch tatsächlich als globales Unternehmen mit einem Listing in den USA.
Ja, das war so das Missing Piece. Das war ja ursprünglich mal vom Ehepaar, glaube ich, ne? Also sehr, sehr familiär, vom Ehepaar gegründet und dann irgendwann verkauft. Und dann war es eine Zeit lang bei Neiman Marcus sogar gelandet, US-amerikanischer Modehändler und dann Finanzinvestoren. Und jetzt schließlich an der Börse. Also der Weg von der kleinen Boutique zum börsennotierten Konzern sozusagen. Konzern ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber E-Commerce-Player.
Ganz genau, ja.
Ja, Jutta?
Ich finde es ganz spannend, weil ich muss immer schmunzeln, wenn wir so diese Geschichte erzählen von der Boutique. Ja, ich bin ja selber Münchnerin, ich kenne auch die Boutique. Aha. Und das Schöne ist ja auch, dass wir Mai-Theresa eigentlich von Anfang an schon auch begleitet haben. Und wenn ich mich so zurückerinnere, ja, wir haben ja bei DHL Express natürlich auch unterschiedliche Vertriebskanäle, wie wir unsere Kunden auch unterstützen, je nach Größe und Komplexität ihres Geschäftes. Und Mai-Theresa war tatsächlich ein Telesales-Kunde bei uns, also ist über Telefon betreut worden, über einen Agent, der eben dafür gesorgt hat, dass 1-2 Sendungen in der Woche dann von München Richtung Hamburg oder Düsseldorf transportiert wurden und war wirklich, ja, ein kleiner Kunde und hat sich dann eben auch über die Jahre mit dem Einstieg in E-Commerce natürlich auch bei uns in der Betreuung dann auch in Richtung eines großen Key-Account-Kunden entwickelt. Und wenn wir da immer gucken, Sebastian, oder jetzt mittlerweile über 1 Million Sendungen, dann hat sich da in den letzten 15 Jahren schon einiges getan.
Ein bisschen was getan. Ich glaube, telefonisch könnten wir die nicht mehr anmelden bei euch.
Könnten wir nicht mehr machen. Aber was ich gerne noch ergänzen wollte, ist, dass wir natürlich auch in der Zusammenarbeit mit Mai-Theresa auch viele Dinge auch für uns neu entdeckt haben. Also auch Mai-Theresa ist sehr neugierig gewesen, in neue Märkte zu gehen, auch im B2C-Bereich, die jetzt durchaus spannend waren, was so die Komplexität eben auch der Verzollung, der Customs Clearance betrifft. Ich erinnere mich da so an China. Und wir haben da auch gemeinsam mit Mai-Theresa tatsächlich auch neue Wege beschritten, wo wir vorher tatsächlich auch noch keine Möglichkeit hatten, über den Zoll auch B2C-Sendungen zu importieren, haben wir da gemeinsame Wege geschaffen und das tatsächlich auch für uns dann als Service auch anderen Kunden anbieten können. Also insofern auch da eine tolle Pionierarbeit geleistet.
Ja, auch toll zu hören, dass es noch so langfristige Partnerschaften gibt, ne? In dieser schnelllebigen Welt, wo man schnell mal die Partner austauscht, die beliebig Absolut. Sind und die günstigsten Preis bieten, ist im Zweifel nicht das, was in diesem Fall tatsächlich zum Tragen kommt. Wahrscheinlich werden wir heute noch darauf zurückkommen, worin Absolut. Halt diese Partnerschaft liegt und warum ihr da so viel Wert drauf legt. Aber Sebastian, vielleicht erklär noch mal ganz kurz, du hast jetzt schon ein paar Dinge genannt, aber nochmal zum Geschäftsmodell von Mai-Theresa. Was für Marken dort heute vertreten sind? Produktkategorien hast du beschrieben, aber welche Marken finden wir da? Und vor allem auch, welche Kunden dann auf der Plattform sind, welche Kunden bei euch einkaufen, das finde ich mega, mega spannend. Da kannst du gerne ein paar Dinge drüber sagen, wie ihr die Kunden einteilt und wie besonders diese Kunden tatsächlich auch sind.
Die Marken, die wir führen, das ist leicht unterschiedlich je Kategorie, aber grundsätzlich sind es immer High-End-Luxury-Marken. Mhm. Ja, also bei der Mode, nur um wenige Beispiele zu nennen, Loro Piana, The Row sind Marken, die wir da natürlich im Angebot haben. Und dann in der Live-Kategorie gibt es einige Spezialisten, die vielleicht keine Mode machen. Insofern gibt es da kleinere Abweichungen, aber die Schnittmenge ist über alle Kategorien sehr, sehr gleich. Und das, was alle eint, die bewegen sich alle am oberen Ende der Luxusbandbreite sozusagen.
Heißt mit anderen Worten auch, dass ihr nicht tausende von verschiedenen Marken habt. Ihr seid kein Marktplatz mit tausenden, das jetzt in unteren Bereichen geht, sondern wirklich ausgewählt. Wie viel würdest du sagen, Pi mal Daumen, 200, 250,
gute,
300?
Gute 200 bis 250. Das ist auch, ist nicht zufällig entstanden, sondern das ist immer Teil unserer Strategie gewesen, dass wir den Finest Edit in Luxury anbieten möchten. Und der Finest Edit bedeutet eben, dass wir uns ganz bewusst auch beschränken, was die Breite des Sortiments angeht, weil wir wollen inspirieren. Wir wollen ein kuratiertes Angebot unseren Kunden anbieten, das den Kunden inspiriert. Wenn der Kunde nach einem bestimmten Produkt zum besten Preis sucht, dann ist er tatsächlich bei uns nicht an der besten Adresse. Da gibt es Marktplätze, wo man bestimmt besser aufgehoben wäre. Mhm. Wenn man aber sich inspirieren lassen möchte, weil man im Sommer eingeladen ist zu einer Hochzeit auf Capri, dann ist man bei Mytheresa genau richtig.
Ja, gutes Beispiel.
Und wenn ich jetzt sage, die Marken, die wir anbieten, sind im oberen Ende des High-End-Luxury anzufinden, dann sagt es natürlich auch viel über unsere typische Kundendemografie aus. Also die Demografie an sich ist eigentlich total breit, aber das, was alle eint, ist natürlich eine überdurchschnittliche Einkaufskraft, aber eben auch eine Passion und eine Leidenschaft für diese Produkte, ja, die immer ein bestimmtes Versprechen haben an Qualität, an Material, aber auch an Handwerklichkeit, die in der Produktion steckt. Und darüber hinaus sind unsere Kunden dann natürlich absolut exzellenten Service gewohnt. Ein weiterer Faktor, der alle eint, ist wenig Zeit, wenig Geduld. In der Regel sind es hart arbeitende Menschen oder es sind Menschen, die trotzdem, dass sie vielleicht nicht mehr aktiv arbeiten, trotzdem wenig Zeit haben, weil sie ein total aktives Sozialleben führen. Und daraus entsteht so eine gewisse Erwartungshaltung und eine Erwartungshaltung, die unseren Kunden auch absolut zusteht. Nämlich, ich möchte den besten Service genießen, wenn ich bei Mytheresa einkaufe. Ja, ich habe mein Leben lang hart gearbeitet für mein Geld und habe da einen super Job gemacht. Also erwarte ich von Mytheresa, dass ihr ebenfalls einen super Job macht, wenn ich diese Kundenbeziehung mit euch eingehe. Und das honorieren wir. Und daraus entsteht auch unser Anspruch, unseren Kunden entlang der gesamten Wertschöpfungskette den bestmöglichen Service anzubieten. Und das bedeutet natürlich nicht nur die schönste Verpackung für das schönste Produkt dem Kunden zur Verfügung zu stellen, sondern natürlich auch eine total schnelle Zustellung. Ich habe eben schon gesagt, wenig Zeit und wenig Geduld eint unsere Kunden. Daraus erwächst natürlich eine Notwendigkeit, dass wir auch sicherstellen, dass das Produkt, sobald sich jemand entschieden hat, bei uns einzukaufen, schnellstmöglich erhält.
Mhm. Mach das nochmal ein bisschen greifbarer. Wie oft diese High-Intensity-Kunden, also diese Leute, die sehr, sehr häufig und sehr, sehr viel auf eurer Plattform einkaufen. Das fand ich damals auch so spannend, dass es wirklich so eine kleine Gruppe von so Hardcore-Fans sozusagen ist, die sehr, sehr viel Geld auf eurer Plattform lassen, häufig einkaufen. Da hast du ein paar spezifische Zahlen dazu, die unsere Zuhörer bestimmt gerne hören würden.
Ja, ich glaube, was es ganz gut beschreibt, ist also etwa 3% unserer gesamten Kundschaft machen die sogenannten Top-Kunden aus. Und die Top-Kunden, die sind verantwortlich für etwa 40% unseres Umsatzes.
Ja, Wahnsinn.
Mhm. Also daraus kann man schon ableiten, dass die nicht nur, wie du gesagt hast, Hardcore-Fans sind, sondern tatsächlich auch sehr regelmäßig einkaufen und auch wirklich große Summen bei uns lassen. In dem obersten Tier sozusagen, das nennen wir unseren Inner Circle der Kundschaft, da wird im Schnitt über 30 Mal im Jahr bei uns eingekauft.
Also alle 10 Tage sozusagen ein Einkauf. Und das sind etwa, dann globale Kunden, die in Hongkong sitzen, in New York und so weiter. Das sind dann so die, ja, kann man sich vorstellen, wo die Reise hingeht da, ja.
Absolut globale Kunden, beinahe jede Woche, und die genießen natürlich auch eine Menge Privilegien. Also das ist, wenn ich gerade beschrieben habe, dass es immer Teil unserer Strategie war, uns zu kuratieren und immer an diesem obersten Ende der Luxusspirale zu agieren, dann erwächst daraus natürlich auch ganz klar, dass wir uns auf diese Kunden immer fokussiert haben. Was nicht heißt, dass wir nicht auch ein spannendes Angebot haben für die anderen 97%. Aber diese 3% sind wirklich die Kunden, an denen wir beinahe unsere gesamte Strategie ausrichten. Das geht eben über die beschriebenen Services, aber auch über gewisse Privilegien, die diese Kunden dann anbieten. Weil wir wollen ja inspirieren. Wir wollen online inspirieren, wir wollen aber auch offline inspirieren. Das heißt, diese Kunden bekommen dann auch Zugang zu Events beispielsweise, wo wir mit Marken gemeinsam diese Events dann auch in der realen Welt feiern. Und da kann es dir als zukünftigem Top-Kunden, Boris, kann es dir dann schon mal passieren, dass du irgendwo an einem wunderschönen italienischen See neben Brunello Cucinelli persönlich sitzt und dort dein Lunch genießt.
Ja, der Ehrgeiz ist da, daran liegt's nicht. Ich gebe mir Mühe. Aber auch jetzt wird ja schon klar, dass man solchen Kunden, sowohl diese 3% an Kunden als auch den 97%, die da drunter sind, Anführungszeichen, kein stinknormales E-Commerce-Erlebnis bieten kann, so wie es normalerweise der Fall ist. Sie haben ganz, ganz andere Ansprüche. Das heißt, die Logistik muss auch ganz anders aufgestellt sein. Jutta, du hast eben schon mal beschrieben, dass eure Partnerschaft mit Mytheresa schon ganz, ganz weit zurückreicht. Mhm. Beschreib uns doch mal, wie sich die Logistik und das Fulfillment so im Laufe der Jahre signifikant geändert hat und den Ansprüchen, die wahrscheinlich im Laufe der Zeit immer weiter gestiegen sind, dann entsprechend auch Schritt halten musste. Beschreib mal so die Anfänge und da, wo wir heute sind, sozusagen.
Ja, also ich sag mal, wenn ich so an die Anfangszeiten zurückdenke, dann war das natürlich so ein Standardnetzwerk, das wir da genutzt haben. Und natürlich war schon immer klar, die Kundschaft ist speziell und die Kundschaft hat einen bestimmten Anspruch. Und die Kundschaft will auch nicht warten. Ich glaube, das ist der ganz große Unterschied. Wenn wir so von einem traditionellen E-Commerce sprechen, dann gibt es da, glaube ich, häufig so die Anforderung zu sagen, es muss ankommen und der Kunde muss ein gutes Erlebnis haben, dass er jetzt nicht irgendwo möglicherweise nicht zu Hause ist und dann die Sendungen nicht bekommt. Aber hier haben wir ja den ganz speziellen Anspruch, es muss immer schnell gehen. Und zwar nicht nur in ein bestimmtes Land, also nicht nur innerhalb Deutschlands, sondern egal wohin auf dieser Welt. Und wir haben gestartet mit unserer Zusammenarbeit natürlich in Deutschland, dann so ein bisschen Europa für uns entdeckt, aber dann ging es natürlich immer weiter auch Richtung USA, sehr stark eben auch Richtung Asia Pacific. Und was wir dann eben auch aufgebaut haben, wir sind immer granularer geworden, auch in den Lösungen, die wir aufgebaut haben. Wir haben beispielsweise natürlich auch für Mytheresa einen exklusiven Kundendienst ins Leben gerufen, die sich eben auch mit den Belangen von Mytheresa sehr gut auskennen, haben aber dann irgendwann auch mal gerade in USA gemerkt, Mensch, wir strugglen so ein bisschen mit der Zeitverschiebung. Wir müssen natürlich dem auch gerecht werden, dass die Kunden zu einer anderen Zeit möglicherweise nochmal eine Nachfrage haben, bei der wir eben einfach auch in Deutschland nicht da sind. Deswegen auch hier eben einen speziellen Kundendienst dann auch nochmal in USA aufgebaut, um eben sehr nah und direkt auch auf die Kundenanfragen reagieren zu können. Also das sind so Dinge, die wir da gestartet haben. Wir haben gleichzeitig auch natürlich geguckt bei Mytheresa, weil wir sehr gut verstanden haben, Speed makes the difference. Wie können wir denn hier auch tatsächlich noch bestimmte Situationen vermeiden, die eben möglicherweise eine Verzögerung in der Zustellung verursachen. Und da geht es natürlich auch ganz klar um das Thema Drittlandsendungen. Also überall da, wo Zoll ist, ist natürlich irgendwie so ein bisschen so eine Unbekannte. Also das haben wir nicht alles so in unserer eigenen Hand. Der Zoll hat seine eigenen Gesetze. Aber da haben wir natürlich auch für uns entdeckt, dass wir sagen, wenn wir hier beispielsweise Daten von Mytheresa schon im Vorfeld bekommen, diese Daten dem Zoll schon frühzeitig zur Verfügung stellen können, nämlich zu dem Zeitpunkt, wenn die Sendung noch im Flieger ist, die Daten dem Zoll schon zur Verfügung zu stellen, damit die eben den Verzollungsprozess schon anstoßen können. Damit haben wir auch wieder Zeit gespart. Und da ist Mytheresa auch sehr, sehr offen gewesen, eben auch Dinge auch im eigenen System zu verändern, was ja nicht immer leicht ist bei einer IT. Man hat immer viele Projekte, aber da eben auch das Verständnis zu haben, wenn ich das tatsächlich tue, dann haben meine Kunden am Ende des Tages einen Vorteil dadurch. Damit haben wir auch weiter Speed generiert und sind dadurch auch immer schneller geworden, immer produktiver auch in Richtung der Kunden. Ja, und dann glaube ich jetzt zu der, guck mal so Richtung Sebastian, dann natürlich auch der nächste Step. Wir haben natürlich in München hier das Warehouse immer operativ auch bedient und jetzt sind wir natürlich in der neuen Liga. Jetzt sind wir ja in Leipzig. Ich glaube, das ist jetzt nochmal so der neue Punkt, also direkt in der Nachbarschaft von einem unserer drei großen Hubs. Ja, wir haben drei große Hubs bei DHL Express in Cincinnati, USA, in Hongkong und in Leipzig, unser europäisches Hub. Und da hat Mytheresa sich direkt sozusagen mit ihrem neuen Warehouse platziert, um da die Vorteile nutzen zu können.
Ja, lass uns da nochmal gleich ins Detail gehen, was das genau heißt und was die Beweggründe waren für Leipzig und was das Ganze so besonders macht. Und wir gehen auch gleich nochmal so einen exemplarischen Warenfluss, glaube ich, durch, dass man mal verstehen kann, wie die Waren tatsächlich von den Brands ins Lager kommen, Fulfillment und so weiter, diesen gesamten Fluss einmal durchspielen. Aber vielleicht zu Anfang nochmal ganz kurz klarstellen, damit alle Leute verstehen, dass das Ganze bis heute noch zentral aus Deutschland heraus, im Prinzip aus München heraus, von da aus wird alles rausgesendet. Es gibt sozusagen keine Länderorganisation in Asien oder in den USA, die dort beispielsweise von den Brands bezieht und das da verteilt. Sebastian, vielleicht da kurz das einmal klären, dass sehr, sehr stark noch zentralisiert ist in Bezug auf den Warenfluss von den Brands und dann raus in die Welt an die Kunden.
Völlig richtig. In Bezug auf den Warenfluss, ganz zentral alles aus Deutschland, aus unseren zwei aktiven Warehäusern hier in München und wie Jutta gerade schon erwähnte, aus Leipzig. Das heißt natürlich nicht, dass wir nicht Landesorganisationen auch haben. Also wir haben Teams in China, in USA, in Spanien, in London. In so wichtigen Märkten wie China und USA sind die Teams natürlich vorrangig in verschiedensten Marketingaktivitäten zu Hause. Ne? Es macht einfach Sinn, sowohl mit der Presse als auch mit dem Affiliate im Performance-Marketing vor Ort eine Beziehung aufzubauen. Und dann haben wir natürlich auch überall auf der Welt lokale Personal-Shopper-Teams. Das ist ein weiteres Privileg, das du als zukünftiger Top-Kunde dann genießen kannst, dass du eben Zugriff hast auf einen persönlichen Ansprechpartner bei Mytheresa. Also insofern ausschließlich auf den Warenfluss betrachtet, hast du vollkommen recht, ganz zentral alles aus Deutschland heraus, über die Jahrzehnte immer mit der Maßgabe dennoch die schnellstmögliche Lieferung gemeinsam unter anderem mit der DHL Express auf die Beine zu stellen. Aber was andere Funktionen angeht, da sind wir natürlich auch in den Ländern mit lokalem Footprint vertreten.
Aber das ist sicherlich auch eine bewusste strategische Entscheidung, denn ihr könntet ja zum Beispiel auch sagen, pass mal auf, also um die Kunden in den USA beispielsweise noch schneller, noch effektiver bedienen zu können, machen wir dasselbe, was wir hier in München haben, in den USA. Also, dass die Brands sozusagen da die Lager liefern und dass ihr von da das Fulfillment macht, beziehungsweise dasselbe in Asien. Oder verpasse ich da was? Was würde so einer Strategie entgegenstehen? Was spricht gegen so eine Strategie und für eine Zentralisierung in München?
Für eine Zentralisierung in Deutschland spricht vor allem unsere Sortimentsstruktur. Wir haben einen Longtail in unserem Sortiment, bei dem wir nicht ausreichend Tiefe haben, um die Produkte über mehrere Lager verfügbar zu machen. Ja, also ich sag mal, bei den Top 25% unserer Produkte kein Problem. Die könnte ich sowohl in Deutschland als auch in Asien und Nordamerika in ausreichender Verfügbarkeit vorhalten. Wenn es jetzt aber um den Longtail in unserem Sortiment geht, wo wir vielleicht in der speziellen Farbe dieses Schuhs und der Größe 37 nur noch 5 Stück eingekauft haben, dann wird mir es nicht gelingen, dass die Produkte entsprechend sinnvoll zu allokieren. Und insofern kann man sicherlich zukünftig darüber nachdenken, ob es Sinn macht, für die Top-Produkte da über eine Erweiterung des Netzwerkes nachzudenken. Aber es wird sicherlich für den Longtail auch zukünftig eher schwierig sein.
Hinzu kommt wahrscheinlich noch, dass viele der Marken, die du genannt hast, aus Europa heute noch kommen und wahrscheinlich auch in Europa fertigen. Ist das richtig?
Absolut, absolut.
Auch von daher ein Vorteil, wenn man in München sitzt und die Sachen aus Italien kommen oder aus Frankreich.
Vielleicht einfach, weil das ist ja immer wieder spannend und wir haben zwar hier natürlich ein Fachpublikum, da werde ich vielen nichts Neues erzählen, aber ich finde es ja als Konsument auch immer wieder spannend, wenn du in den USA bei einem US-Marktbegleiter von uns bestellst, dann wartest du in der Regel deutlich länger auf die Lieferung, als wenn du bei Mytheresa bestellst. Also ja, ich höre es von Kunden in den USA, die bei Neiman Marcus oder bei Saks bestellen, weil die Domestic-Logistik in den USA ist alles Ground-Shipping. Und wir haben ja tatsächlich, wenn wir einen Kunden in L.A. beliefern, da kann Jutta noch mehr ins Detail gehen, aber dann ist tatsächlich nur die letzte Meile ja Ground und wir fliegen aus Leipzig an den nächstgelegenen Flughafen, während möglicherweise aus dem Warehouse von Saks Fifth Avenue in New Jersey der Truck an die Westküste fährt.
Okay, wow, interessanter Vorteil. Ja, lass uns mal so einen exemplarischen Warenflow tatsächlich einmal durchexerzieren. Also angenommen, europäische Brands, Italien, Frankreich, diesen Inbound-Prozess, wie und wann kommen die Waren zu euch ins Lager und wie handelt ihr das? Was ist dieser Inbound-Prozess, der würde mich interessieren?
Wir haben natürlich einen gewissen Jahreskalender, der einfach aus der Luxusmodeindustrie vorgegeben wird sozusagen. Ja, also die meisten Marken haben mittlerweile nicht nur 2 Kollektionen, sondern 4 oder sogar manchmal noch mehr Kollektionen jährlich, aber dadurch entsteht sozusagen auch unser Inbound-Kalender, sodass wir eben die Frühlings- und Sommerware, die wird, ich sag mal, kannst du grob sagen, zwischen Oktober und Januar angeliefert. geht natürlich auch schon früher los, aber da sind die starken Monate und dann zwischen Mai und Juli wird die Herbst- und Winterware angeliefert. Und wie du schon sagtest, hauptsächlich eben aus europäischen Destinationen. Was Mytheresa dann sicherlich besonders macht, ist, dass wir einen ganz, ganz strengen Qualitätskontrollprozess nochmal haben. In der Regel sind die Produkte von allerhöchster Qualität, aber wir wollen natürlich sicherstellen, dass wir keinesfalls einem Kunden, der bei uns eben die schönsten Produkte kaufen möchte, dass uns da irgendwo was durchgerutscht sein könnte. Mhm. Also wir machen dann eben nicht nur Stichproben und zählen mal grob durch, ja, wie es in der Regel bei einem Textil-Retailer der Fall wäre, sondern wir schauen uns jedes Produkt an, lagern es dann bei uns ein und dann wird es spannend in der Intralogistik. Sobald wir eine Kundenbestellung haben, greifen ganz viele Priorisierungsprozesse. Ja? Also auch hier wieder ein weiteres Privileg für unsere Top-Kunden. Wenn du als Top-Kunde bestellst, dann wirst du sozusagen auf der Fastlane, auch in der Intralogistik, schon bedient. Ja? Also der Pick für die Waren in deiner Bestellung als Top-Kunde wird priorisiert. In der Verpackung wird es priorisiert. Wir schauen, dass wir die auch dann im Outbound-Prozess priorisieren, dass die eben immer den nächstmöglichen Cut-Off, wir haben ja Abholungen von DHL Express, aber natürlich auch unseren anderen Partnern über den ganzen Tag verteilt. Aber auch da stellen wir dann sicher, dass wir nicht nur dem Kunden bereits in der Regel nach 3-4 Stunden sagen können, dein Produkt ist fertig verpackt, sondern dann vielleicht auch schon 2 Stunden später sagen können und jetzt ist es bereits übergeben an DHL Express und in der Regel wird es dann ja in derselben Nacht auch noch ausgeflogen und dann kann der Kunde schon im DHL Express Tracking verfolgen, dass das Produkt konkret auf dem Weg zu ihm ist. So, aber da gibt es verschiedenste Priorisierung. Ich habe jetzt mal den Top-Kunden rausgegriffen, aber das ist ein spannender Teil in der Intralogistik, was sicherlich auch dem speziellen Sortiment geschuldet ist, dass wir ein relativ fürs Jahr 2024 einen relativ geringen Automationsgrad haben. Ja, also wir haben einfach salopp gesagt noch keinen Pick-Roboter gefunden, der ein 6.000 € Spitzenkleid entsprechend vorsichtig handeln kann.
Ja.
Haben da also einen hohen manuellen Aufwand. Natürlich werden die Wegezeiten optimiert bei den Pickruns. Wir haben natürlich sowohl eine Hängewarenfördertechnik als auch eine Behälterfördertechnik, die die langen Strecken überbrückt. Aber der Pick wird ganz manuell durchgeführt und dann vor allem die Verpackung wird auch ganz, ist ein hochkomplexer manueller Prozess. Also du kannst wirklich davon ausgehen, nur um das mal zu verbildlichen, ein sehr erfahrener Kollege in der, was wir Geschenkverpackung nennen, braucht im Schnitt etwa 5 Minuten, um eine Bestellung zu verpacken.
Hat entsprechend dann auch Ansprüche an die Art von Mitarbeitern, die ihr habt, Training und Vertrauen in gewisser Hinsicht, ja.
Ganz klar, ja.
Ja, Sebastian, und dann hat Jutta eben schon erwähnt, dass dieses neue Logistikzentrum in Leipzig existiert. Sehr, sehr nah am Flughafen, am Hub von DHL. Ihr habt schon erwähnt, das hat ganz bestimmte Gründe, warum ihr euch für diesen Standort dort entschieden habt. Gib uns noch mal ein bisschen so den Ablauf, den Prozess, den Kriterien, die ihr angeschaut habt, was auch noch für weitere Locations beispielsweise im Rennen waren und warum ich letztlich für diese Location in Leipzig entschieden habe. Da habe ich ein Luftbild gesehen, das liegt, glaube ich, direkt neben dem DHL-Hub sozusagen. Da erklärt sich schon, warum ihr euch wahrscheinlich für diesen Standort entschieden habt.
Genau, die Notwendigkeit für ein weiteres Lager ist einfach aus unserem starken Wachstum über die letzten Jahre erwachsen. Ich finde es immer, weil wir vorhin über unsere Ursprünge in der Münchner Boutique gesprochen haben, da finde ich es auch immer ganz spannend, weil das so ein bisschen auch unsere Geschichte verbildlicht. Wir haben bis 2012 tatsächlich aus unseren Büroräumen in München versendet. Also da war Büro, Lager und Logistikstandort sozusagen alles in einem. Und 2017 sind wir dann ja in das aktuelle Münchner Logistikzentrum eingezogen und haben dann aber relativ schnell gesehen, dass wir eben einfach weitere Kapazität benötigen werden. Und dann haben wir uns nicht nur in Deutschland, sondern auch im angrenzenden Raum umgeschaut, waren da also wirklich sehr, sehr offen erstmal grundsätzlich. Und ganz wichtige Kriterien, ich glaube, das ist jetzt nichts Mytheresa-Spezifisches, sondern da schaut jeder drauf, wie ist die Arbeitsmarktsituation in einer Region. Ganz, ganz wichtig natürlich auch überhaupt mal die Verfügbarkeit von Flächen in der Region Und da sind wir dann relativ schnell drauf gekommen, dass wir eben in Mitteldeutschland durchaus eine mögliche Region für unser zukünftiges Logistikzentrum haben werden. Aber es war auch spannend, sich das tschechische Umland anzuschauen, polnische Umland. Im Frankfurter Raum hatten wir ebenfalls einige Flächen auf der Shortlist. Und so ein bisschen, aber tatsächlich Zünglein an der Waage war dann am Ende die Nähe, die wir gesucht haben zum Flughafen in Halle-Leipzig, wo ja DHL Express eben einen der drei weltweit zentralen Hubs betreibt. Und ja, du hast es eben gesagt, du hast schon mal ein Bild gesehen. Also man kann tatsächlich aus einer der vielen Kaffeebereiche in unserem Warehouse kann man tatsächlich über den Flughafenzaun spucken. Also das Rollfeld ist keine 300 Meter weg.
Ja, und die Logistik betreibt ihr da noch selber? Also es ist kein Kontaktlogistiker, der beispielsweise noch dazwischen sitzt, das macht ihr bis heute selber?
Zu 100, also nicht nur bis heute, sondern du kannst davon ausgehen, weil es so ein zentraler Aspekt in unserem Serviceversprechen ist, dass wir das immer selbst machen werden. Die gesamte Verpackungs- und Lieferexperience für den Kunden ist so ein zentraler Teil seines insgesamten Einkaufserlebnisses, dass wir uns da niemals auf eine Third Party verlassen wollen würden.
Ja, spannend. Ja, du hast schon mal erwähnt, dass diese Verpackung auch besonders wichtig ist, ne? Und dass ihr besonderen Wert auf diese Verpackung legt, die letztlich beim Kunden ankommen, in der das Produkt verpackt ist. Und du hast, glaube ich, während des Vortrags in Köln auch erwähnt, dass es sogar Sammlerstücke gibt, dass einige Leute die Verpackung sammeln, dass es besondere Collector-Items sozusagen gibt. Aber letztlich gibt es nochmal eine Unverpackung von DL wahrscheinlich. Oder wie sieht die Verpackung aus, die letztlich beim Kunden ankommt? Muss noch irgendwie unverpackt werden und dann kommt dann wieder jemand wie DL ins Spiel? Oder wie sieht das konkret aus?
Also das machen wir. Mhm. Wir haben noch sozusagen eine braune Box, in die dann der Geschenkkarton verpackt wird.
Ja.
Es gibt natürlich auch, und das wird von vielen unserer Kunden genutzt, gibt auch ein sogenanntes Eco-Packaging, wo wir den Geschenkkarton an sich außen vor lassen. Also da wird dann direkt in einen braunen Versandkarton gepackt. Aber auch da dann eben wunderschön mit Schleife und in Seidenpapier nochmal eingeschlagen und dem persönlichen Gruß in der Landessprache und einem Pipapo. Aber ja, wie du es beschrieben hast, also unser ikonischer Geschenkkarton, den würden wir dann nochmal in eine neutrale Versandbox verpacken und die wird dann übergeben an DHL Express.
Okay, und Jutta, ich habe es, glaube ich, auch richtig verstanden, dass ihr sowohl dann aus diesem Lager in Leipzig am Flughafen die Waren entgegennehmt und dann den Rest sozusagen organisiert, aber es gibt auch schon Bereiche davor, beispielsweise auf dem Weg von dem Zentrallager in München in das Lager in Leipzig, da gibt es auch Möglichkeiten, da seid ihr auch beteiligt an diesen Transporten, richtig?
Also das ist ja so ein bisschen so die Philosophie gewesen, mit der immer schnelleren und kürzeren Lieferzeit auch an die Kunden zu sagen, wo kann man denn tatsächlich noch Schnittstellen minimieren? Weil DHL Express hat natürlich dieses klassische Hub-and-Spoke-System. Das heißt, wir haben Nabe und Speicher. Also wir haben einen zentralen Punkt. Das ist ja ähnlich wie auch hier bei der Passage. Es gibt in der Regel einen zentralen Effizienzpunkt, über den dann eben Sendungen laufen. Und dann gehen von dort eben speichenförmig sozusagen die entsprechenden Flüge und die entsprechenden Verbindungen weiter. So, und was wir jetzt in München mit Maiteresa haben, ist natürlich, wir haben auch einen Airbus in München hier am Flughafen in München, der dann die Sendungen auf den Flieger verladen hat, abends um 21 Uhr und dann nach Leipzig ging. Ja, aber wir haben natürlich einen Zwischenstep gehabt hier in München. Das heißt, wir holen ab. Dann werden die Sendungen hier bei uns in der Niederlassung in Unterschleißheim verarbeitet. Dann gehen wir an den Flughafen München, dann wird es auf den Flieger verladen und dann geht es nach Leipzig. So, und dann wird es entsprechend auf die Destinationen, also wie gesagt, das ist unser Europa-Hub, natürlich aber mit den interkontinentalen Verbindungen, auch mit Subverbindungen, auch nach Afrika. Aber da hast du dann eben die entsprechenden Verbindungen, wenn dann der Flieger eben auch in Leipzig angekommen ist. So, was wir jetzt gemacht haben mit Leipzig, weil jetzt sind wir ja sozusagen nicht mehr an einer dieser Speichen, sondern jetzt sind wir an der Nabe. Jetzt sind wir mitten am Herzstück sozusagen und haben damit natürlich auch die Möglichkeit, ein viel granulareres Abholkonzept für Maiteresa aufzubauen, als wenn wir irgendwo am Ende dieser Speiche sitzen. Ja. Das heißt, wir holen heute, dadurch, dass wir ja unterschiedliche Verbindungen haben ab Leipzig. Wir haben so um die 80 Flugverbindungen, die in Leipzig pro Abend rausgehen. Ah. Und die sind natürlich unterschiedlich getaktet. Ja, wir haben Europa, da spielt die Musik tatsächlich dann so mitten in der Nacht. Aber wir haben natürlich auch Richtung USA haben wir zwei Verbindungen. Und da einfach mal, um ein Beispiel zu nennen, da haben wir natürlich mit dieser direkten Anbindung jetzt an Leipzig, konnten wir eben uns so takten, dass Kunden, die jetzt beispielsweise in Los Angeles, wir nehmen immer gerne dieses Beispiel her, bestellen am Sonntagabend, sagen die, okay, ich habe noch irgendein tolles Dinner, bin eingeladen, ich brauche unbedingt noch ein tolles Kleid und bestellen dann eben bei Mytheresa noch abends am Sonntag, ja, um 11 Uhr. Bestellung kommt dann eben mit der Zeitverschiebung am Montag um 8 Uhr bei Mytheresa an. Und vorher haben wir die Sendung erstmal noch einen Tag praktisch im Netzwerk gehabt und erst am Dienstag weiter transportiert, weil wir den Anschluss da nicht mehr erreicht hatten. Mhm. Heute gehen wir so getaktet mit diesen Sendungen bereits ins Hub, um diesen Flieger, der dann um 19 Uhr rausgeht, tatsächlich noch nach USA zu erreichen. Dann wird er in der Nacht umgeschlagen in Cincinnati und damit haben wir tatsächlich auch schon am Dienstagmorgen auch die Zustellung in Los Angeles. Also wow. Eigentlich einen Tag sozusagen rausgeholt mit dieser getakteten direkten Verbindung.
Und in die andere Richtung nach Asien sieht es eh nicht aus. Also da ist vielleicht noch besser, weil du hast noch die Zeitverschiebung in die andere Richtung. Du kannst also noch später bestellen. Erklär mal kurz, wie das aussieht dann.
Also wir haben da zum Beispiel ja auch so ein Special. Wir haben bei uns ja im Hub natürlich auch bestimmte Prozesse. Wir haben ja auch Verzollung bei uns im Hub in Leipzig. Das findet ja praktisch permanent statt. Der Zoll ist ja auch bei uns im Haus. Auch eben 24/7, damit eben die Sendungen, die hier im Hub ankommen, eben auch entsprechend schnellstmöglich prozessiert werden. Und dann laufen diese Sendungen bei uns, wir sagen dazu Twilight Sword, laufen dann bei uns immer wieder über die Bänder, um dann eben auch an die entsprechenden Stellen auch ausgefasst zu werden. Und diesen eigentlich internen Prozess nutzen wir auch für Mytheresa, um eben da Sendungen noch mit auf die Lanes zu bekommen, also auch auf die Verbindungen zu bekommen. Und wir haben jetzt hier mit Hongkong, haben wir beispielsweise eben auch so einen speziellen Service. Also ein Kunde kann am Samstagabend bis um 11 Uhr abends beispielsweise eine Order aufgeben und kriegt die bereits dann am Montagvormittag zugestellt. Also ja,
das ist irre. Ja, das ist verrückt.
Ja. Wahnsinn. Aber das ist eben nur möglich mit dieser nahen Verbindung und mit diesem Ausnutzen der einzelnen unterschiedlichen Taktungen, die wir im Netzwerk bei uns haben, im Flugnetzwerk.
Die Taktung und ja tatsächlich auch die direkte Einspeisung in den Hub, Jutta, nicht wahr? Weil normalerweise, da bist du natürlich eigentlich die Richtige, aber normalerweise passiert ja die gesamte Zollvorbereitung jeglicher Sendung immer in einer Station und nicht im Flughafen selbst, was ja wir in unserem gemeinsamen Projekt, als wir eben uns dann für Leipzig entschieden hatten, auch zum Bestandteil der Vorbereitung gemacht haben, dass wir eben direkt in den Flughafen einliefern können und diese Zeitspanne eben auch wieder rausschneiden können aus der gesamten Lieferzeit.
Absolut.
Ja, haben die Kunden bei euch, Sebastian, eigentlich Möglichkeiten, verschiedene Lieferoptionen zu wählen oder ist es eine Standardlieferung? Und dann die nächste Frage natürlich, was kostet das Ganze oder ist das auch gestaffelt nach Inner Circle und wie eure Kundengruppen heißen?
Also wir liefern in über 130 Länder. Insofern ist es nicht so einfach zu beantworten. Aber ich glaube, grundsätzlich kannst du dir es so vorstellen, als Top-Kunde wirst du sowieso kostenlos beliefert, egal wo auf der Welt.
Wenn das Kleid 18.000 Euro kostet, dann ist auch eine Expresslieferung mit drin, sozusagen.
Absolut, absolut. Nein, aber es ist zweigeteilt. Also du als zukünftiger Top-Kunde kannst natürlich auch mal, ich sag mal, einen preiswerteren Sneaker bestellen und wirst den kostenlos bekommen. Unsere gesamte Kundschaft hat dann aber je nach Destination auch eine kostenlose Belieferung nach Bestellwert. Und da gibt es unterschiedliche Thresholds. In den USA, glaube ich, beispielsweise sind es $500. Ab $500 bekommt auch ein Neukunde dann die Lieferung kostenlos. Und unser durchschnittlicher Warenkorb ist ja annähernd 700 Euro. Ne? Also es ist, ist jetzt kein, ich sag mal, kein weit entfernter Mindestbestellwert, um diese kostenlose Lieferung zu haben. Aber ganz klar, wenn ein Neukunde in Deutschland beispielsweise, hier im Münchner Raum bieten wir auch eine Same-Day-Delivery an, dann wird der Neukunde dafür natürlich schon auch seine, glaube 19 Euro bezahlen.
Das macht auch DHL oder habt ihr da andere Partner für diese Last Mile in Deutschland?
Da haben wir tatsächlich noch einen lokalen, kleineren Partner. Die Stärken von DHL Express sind ganz klar in der global optimierten Logistik mit einer starken eigenen letzten Meile. Also die letzte Meile ist ein wichtiger Bestandteil des globalen Netzwerkes aus unserer Sicht, aber das ist historisch gewachsen, dass wir da tatsächlich einfach noch mit einem lokalen Partner arbeiten.
Ja, jetzt haben wir viel darüber gesprochen, wie anspruchsvoll die Kunden sind in Bezug auf, wann sie erwarten, dass die Ware da ist, dass es möglichst schnell gehen soll, Samstagabend bestellen, Montagmorgen da, solche Geschichten. Wie sieht's aus in die andere Richtung, bei Returns beispielsweise? Ist es auch in diesem Segment so der Fall, dass Leute teilweise irgendwie 3, 4 verschiedene Größen bestellen, um dann eine auszuwählen, den Rest wieder zurückzuschicken, was ihr häufig siehst im E-Commerce-Fashion-Bereich? Und auch wenn eine Ware nicht gefällt, das ist ja auch häufig der Fall, ist dann die Erwartung, dass das Ganze schnell zurück abgewickelt wird, um dann entsprechend auch eine Erstattung schnell zu bekommen. Egal, wie viel Geld ich auf dem Konto habe, ich will wahrscheinlich nicht, dass meine 18.000 Euro, um dabei bei dem Preis zu bleiben, für mein Kleid ewig lange im Äther hängen, bevor sie wieder auf mein Konto eingehen. Deshalb würde mich interessieren, wie diese Rückabwicklung stattfindet und ob da auch so ein großer Druck dann dahinter ist, die Waren dann wieder schnell zurückzubekommen.
Also ganz, ganz klar, je schneller, desto besser. Und das ist auch Teil unseres Anspruches, dem Kunden natürlich, wenn er aus den verschiedensten Gründen, es ist auch tatsächlich kulturell bedingt sehr, sehr unterschiedlich weltweit. Ja, also wir haben ja in Deutschland eine, ich sag mal, sehr spezielle Retourenkultur, die sicherlich auch aus unserer Geschichte mit starken Katalogversendern, ne, Quelle, Neckermann, Otto, da haben wir ja beinahe 100 Jahre eine Einkaufsatmosphäre geschaffen, in der es einfach dazugehört, Ware geliefert zu bekommen, ohne sie vorher anprobiert zu haben, was es in vielen Ländern gar nicht so gibt. Und insofern, also Deutschland, USA sind sicherlich die Märkte, die da zu nennen sind, mit der historisch gewachsenen stärksten Versandhandelseinkaufskultur. Und insofern auch mit vielen Retouren, während es andere Länder gerade im asiatischen Raum gibt, wo wir kaum Retouren herbekommen. Aber das nur sozusagen als Zusatzinformation. Selbstverständlich, egal wo die Retoure herkommt und aus welchem Grund auch immer, haben wir den Anspruch, unserem Kunden möglichst schnell eine Gutschrift zu erstellen. Insofern ist auch bei dieser Inbound-Logistik von Retouren Geschwindigkeit eben oberste Priorität.
Wenn ich da noch ergänzen kann, auch da hilft uns genau dieser Prozess, den wir mit Mai-Theresa auch aufgebaut haben, was den Datenaustausch betrifft, weil ja, wir haben, wenn es rausgeht, haben wir die Daten bekommen, wissen wir genau, an den Kunden gingen 2 Kleider und das Paar Schuhe und noch ein Schal. Da gibt es natürlich auch entsprechende Waren-Statistiknummern, die dann eben auch die Sendung begleiten. So. Und wenn die Sendung zurückgeht, dann ist es natürlich immens wichtig, dass dann eben diese Informationen auch bei uns für die Rückabwicklung, was die Verzollung betrifft, auch sofort vorliegen. Weil dann können wir wirklich eine sehr, sehr schnelle Verzollung machen. Und das haben wir eben auch über diesen direkten Datenaustausch mit Mai-Theresa erreicht, dass wir wirklich, wenn die Sendung auch beim Endempfänger auch abgeholt wird, dass wir diese Informationen eben auch schon im Datenaustausch direkt bekommen, direkt mit dem Zoll teilen können und damit eben auch schon in der Regel, wenn die Sendungen dann in Leipzig landen und wieder zurückgeführt werden, dass wir sie dann auch sehr schnell releasen können. Häufig sind sie schon freigegeben im Zoll und dann auch direkt zu Mai-Theresa rüberfahren. Ich glaube, 6 Uhr morgens, Sebastian, sind wir, glaube ich, mit dem ersten Van da, um die Retouren schon zurückzuführen. Und dann kann natürlich auch alles wieder vereinnahmt werden. Ist ja auch eine Frage der Kapitalbindung. Wenn ich dann gleich wieder verkaufen kann, natürlich auch ein Vorteil.
Ja. Sebastian, was sind die Herausforderungen, wenn die Waren zurückkommen, gerade bei diesen High-End-Sachen, was muss mit denen gemacht werden, was passiert mit denen, wenn die zurück ins Lager kommen?
Na, wir überprüfen natürlich, dass die in einwandfreiem Zustand sind, was in der Regel der Fall ist. Sonderfälle müssen wir dann mit dem Kunden besprechen, wie wir damit umgehen. Aber in der Regel werden wir nach einer strengen Qualitätskontrolle die Ware einfach wieder einliefern und wie Jutta gerade schon sagte, dann auch so schnellstmöglich wieder verfügbar machen für einen anderen Kunden, diese zu bestellen.
Ja, ein weiteres Thema, was mich beschäftigt und auch wahrscheinlich die Zuhörenden, die hier zuhören und wenn wir Luftfracht und diese ganzen Aktivitäten hier besprechen, stellt sich natürlich immer die Frage der Nachhaltigkeit. Vielleicht erste Frage, wie groß ist der Anspruch eurer Kunden eigentlich an Nachhaltigkeit? Hat das einen hohen Stellenwert? Ist den Leuten das egal? Und wie würdet ihr so einem Bedürfnis nach mehr Nachhaltigkeit den Kunden entgegenkommen? Was für Möglichkeiten gibt es, um den Kunden erstens ein besseres Gefühl zu geben und dann zweitens auch tatsächlich was daran zu tun, die Nachhaltigkeit von diesem System zu verbessern?
Also hier ist es tatsächlich wieder so, dass wir unsere weltweite Kundschaft, da gibt es keinen, die kann ich nicht über einen Kamm scheren, ja, das ist denen total wichtig oder unwichtig. Da gibt es in manchen Ländern gibt es einen deutlich höheren Stellenwert, in anderen einen weniger hohen. Aber unabhängig davon ist es natürlich auch unser Anspruch, möglichst nachhaltig zu agieren. Also jetzt ist es natürlich nicht nur so, dass wir ausschließlich grünen Strom verwenden an allen unseren Standorten weltweit, dass wir sehr genau darauf achten, wie wir Müll vermeiden, insbesondere in den Logistikstandorten. Ich hatte vorhin schon über die sogenannte Eco-Packaging gesprochen. Mhm. Das ist vielleicht nochmal so eine gewisse Kenngröße, die den Stellenwert bei unserer Kundschaft auch darstellt. Also da wird deutlich über 50% unserer Kunden weltweit entscheiden sich aktiv für die Öko-Verpackung. Also im Checkout, wenn du jetzt regelmäßig bei uns bestellst und hast dich in der Vergangenheit für die ikonische Geschenkverpackung entschieden, dann wird das vorausgewählt sein. Wenn du aber als regelmäßiger Kunde immer wieder die Öko-Verpackung gewählt hast, dann wird die auch vorausgewählt sein. Aber wenn du jetzt ein Neukunde beispielsweise bist, dann bieten wir per Default natürlich immer erstmal die aufwendigere Verpackung an und dann, wie gesagt, entscheiden sich aktiv aber 50% der Kunden tatsächlich doch für die Verpackung mit weniger Materialverbrauch, weniger Müll natürlich, der dadurch anfällt, auch wenn die gesamte Verpackung natürlich total recycelbar ist. Wir hatten bis vor einigen Jahren noch einen Magneten mit verbaut. Auch das ist natürlich nicht mehr der Fall. Also da muss man so ein bisschen unterscheiden, aber um auf deine Frage, wie wichtig ist es unseren Kunden, ist das, glaube ich, so ein gewisser Anhaltspunkt, wie viele sich dann tatsächlich doch für die einfachere und nachhaltigere Verpackung entscheiden.
Ja, Jutta, vielleicht nochmal eine Frage an dich, wenn es um die Transporte geht. Was gibt es da noch für Stellhebel? Ich meine, Luftfracht kennen wir alle. Es gibt Sustainable Aviation Fuels, aber in kleinen Mengen und teuer. Und diese Dinge kennen wir. Aber beschreibt mal ganz kurz eure Herausforderungen, wenn es darum geht, diesen CO2-Fußabdruck von diesem gesamten Konzept irgendwie ein bisschen in den Griff zu kriegen.
Also ich sag mal, das ist ja bei uns ein Konzernanspruch, den wir haben. Wir sind Logistikdienstleister und wissen natürlich, dass wir einer derjenigen sind, die natürlich hier auch einen großen Beitrag dazu leisten, eben hier auch CO2 zu produzieren. Deswegen haben wir bei uns im Konzern auch schon das Thema ganz oben auf die Agenda gesetzt. Und wir haben ja auch tatsächlich vor, hier bis 2050 eben die Emissionen gegen Null zu bringen mit den verschiedensten Programmen, die wir eben auch für uns selber setzen, auch als Standard setzen auf der letzten Meile in der Zustellung. Wenn du heute wahrscheinlich deine Sendung, dein Paket mit DHL bekommst, dann wirst du in der Regel ein E-Fahrzeug sehen. Ne? Das ist bei den Kollegen von DHL-Paket, ist das auf der letzten Meile fast schon Standard. Das Gleiche gilt natürlich auch für unsere eigene Infrastruktur. Auch da investieren wir stets und stetig natürlich in nachhaltige Gebäudetechnik. Das ist ein Anspruch, den wir uns schon lange gesetzt haben. Und zusätzlich dazu, wir jetzt insbesondere von Express, haben natürlich das Thema, wir fliegen und haben da insbesondere natürlich auch gesagt, wie können wir das Thema für uns besser in den Griff bekommen und damit eben auch das Thema Sustainable Fuel, was wir ja auch als einziger Expressdienstleister derzeit anbieten, eben auch den Kunden mit anzubieten. Das heißt, wir haben hier entsprechend viel eingekauft. Also die Produktion ist ja im Moment noch nicht so riesig, aber ich glaube, es ist einfach ein Thema, das sich jetzt auch weiter fortsetzen, weiter verbreiten wird. Die IATA geht ja auch davon aus, dass der Bedarf immer weiter steigen wird. Aber das ist ein Thema, das wir für uns eben auch ganz oben auf der Agenda haben, dass wir eben hier diese Beimischung machen mit Sustainable Fuel und dann eben auch unseren Kunden tatsächlich auch mit anbieten, um ihren Scope 3, also das, was eben dann in der Wertschöpfungskette über Lieferanten kommt, eben auch entsprechend kompensieren können. Ja, und auch da haben wir ja mit Mytheresa auch eine langfristige Kooperation geschlossen, damit eben auch das, was wir da produzieren, eben auch jetzt nicht nur im Nachgang, dieses Offsetting, ja, das ist ja durchaus ein Bashing erfährt so in den Medien, dass wir eben Insetting betreiben, also von vornherein schon vermeiden, dass überhaupt CO2-Emissionen produziert werden.
Sebastian, wenn du jetzt nochmal so einen Blick nach vorne wirfst, was habt ihr euch als nächstes Großes vorgenommen in Bezug auf Logistik, wie Logistik eure Kundenexperience noch weiter verbessern kann und auch euer zukünftiges Wachstum unterstützen kann? Vielleicht kannst du da in dem Zusammenhang auch noch ein paar Zahlen nennen in Bezug auf, wie es eigentlich ums Geschäft bestellt ist. Ihr operiert gerade wie viele E-Commerce-Unternehmen und auch sogar die Luxushersteller in einem schwierigen Marktumfeld, aber was sagen denn die aktuellen Zahlen, die du mit uns teilen kannst, wo die Reise hingeht, wie es momentan euch geht und noch viel wichtiger, was ihr in Zukunft mit der Logistik vorhabt?
Wir haben das letzte Geschäftsjahr, unser Geschäftsjahr endet immer im Juni, haben wir mit etwa 850 Millionen Euro Umsatz abgeschlossen. Das waren 14,5% Wachstum zum Vorjahr. Wir hatten ein sehr stetiges und immer profitables Wachstum eigentlich seit Anbeginn. Vielleicht, um das nur noch mal ein bisschen greifbarer zu machen, 2015 ist das Jahr gewesen, in dem ich bei Mytheresa gestartet habe. Und da hatten wir 135 Millionen Euro Umsatz. Also ist dann schon ein durchaus steiles Wachstum gewesen. Und völlig richtig, die globale Luxusmode hat in den letzten Monaten, war, ich sag mal, vorsichtig ausgedrückt, ein schwieriges Umfeld. Einige unserer Wettbewerber konnten damit auch nicht ganz so gut umgehen. Und ich denke, da sind wir ganz klar als einer der wenigen Gewinner draus hervorgegangen. Also das kürzlich abgelaufene Quartal konnten wir auch wieder profitabel mit über 14% Wachstum abschließen.
Sehr schön.
Und daraus erwächst natürlich für uns, ich sag mal, langfristig die Erwartungshaltung, dass wir sicherstellen müssen, dass wir dieses Wachstum weiterhin immer mit den höchsten Service-Standards unterstützen können und eben nicht da Kompromisse eingehen müssen, ja, weil starkes und schnelles Wachstum bedeutet ja häufig, dass man Kompromisse eingehen.
Und Wachstumsschmerzen,
ja. Dass die mit Wachstumsschmerzen einhergehen, die sich dann beim Kunden durchaus in einem schlechteren Einkaufserlebnis widerspiegeln. Und das ist für uns die große Herausforderung, ohne da in Details zu gehen. Aber ich glaube, das ist wirklich in der Partnerschaft mit DHL, über die wir heute viel gesprochen haben, in unserer Entscheidung mit dem neuen Standort in Leipzig, der ja auch uns wirklich deutlichen Platz, um weiter zu wachsen, bietet, nur um das kalibrieren zu können. Der Leipziger Standort ist beinahe 4-mal größer als unser Münchner Warehouse. Also da haben wir durchaus noch Platz reinzuwachsen. Aber das Wichtige ist eben, dass wir auf diesem Weg keine Kompromisse eingehen müssen. Und ich glaube, da haben wir jetzt ein ganz, ganz starkes Fundament gelegt. Und ich sag, der Welthandel hat ja in den letzten Jahren auch wieder bewiesen, wie schnell sich gewisse Regionen ändern können in der Wichtigkeit, was die Aktivität angeht. Und da müssen wir einfach sicherstellen, dass wir immer ein starkes Fundament gebaut haben, um dann relativ agil reagieren zu können, wenn die eine Region schneller wächst, die andere Region vielleicht langsamer wächst. Und da ist es wichtig, nicht nur für uns selber dieses Fundament zu haben, sondern eben auch in der Partnerschaft mit den Carriern.
Ja, und ich werde mir, wie gesagt, Mühe geben und weiter ehrgeizig sein, dass ich irgendwann in die Sphären der Mytheresa-Kunden aufsteige und irgendwann da sogar als Inner-Circle-Customer auftauche. Kann ich nicht versprechen, aber ihr könnt mir schon mal die Einladung zu der nächsten Party schicken, falls noch eine über ist. Da gebe ich mir die besten Mühe. Sebastian, Jutta, schön, dass ihr dabei waren. Super interessante Story. Schön, dass ihr die Gedanken und diese Insights zu dieser Story mit uns geteilt habt. Vielen, vielen Dank.
Danke dir vielmals.
Sehr gerne. Danke.
So, das war der BVL-Podcast mit Sebastian Dietzmann von Mytheresa und Jutta Merck von DHL Express. Ich hoffe, euch hat's gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Für heute sage ich Tschüss und auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal, euer Boris Felgendreher.